Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Bistro Bonanza, dem Podcast, in dem wir über alles reden, was schmeckt und begeistert. Mein Name ist Hannes Wagner und heute wird's richtig lecker. Wir nehmen live vom Rheingau Gourmet und Weinfestival auf, dem Treffpunkt für Feinschmecker, Spitzenköche und alle, die gutes Essen mehr lieben als ihre Lieblingsjeans. Hier dreht sich alles um Genuss auf höchstem Niveau. Unsere Gäste könnten nicht passender sein. Ralf Boos und seine Tochter Thalia von Boos Food. Ralf ist so etwas wie der Indiana Jones der Feinkost. Immer auf der Suche nach den besten Zutaten der Welt. Ohne ihn gäbe es in vielen Sternerestaurants wahrscheinlich nur halb so viele Geschmacksexplosionen. Und Thalia, die bringt frischen Wind ins Unternehmen und sorgt dafür, dass Boos Food auch in Zukunft die erste Adresse für Genießer bleibt. Hallo ihr zwei.
Hallöchen.
Hallo erstmal, ja.
Zusammen plaudern wir über ihre kulinarische Mission, die verrücktesten Delikatessen, die sie je entdeckt haben und warum sie auf einem Festival wie diesem hier in Eltville im schönen Hotel Kronenschlösschen unbedingt dabei sein wollen. Grüße an dieser Stelle auch an unsere Podcast-Gästin Johanna Ulrich, die das hier alles möglich gemacht hat. Vielen Dank, Johanna. Los geht's wie immer mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Eine Antwort zählt spontan und sowas wie beides oder so gilt nicht. Wir fangen mit dir an, Ralf.
Nur zu.
Weißer Trüffel oder schwarzer Trüffel?
Schwarzer Trüffel.
Thalia, morgens erst Kaffee oder direkt ans Werk?
Erst Kaffee.
Bordeaux oder Burgunder?
Bordeaux.
Streetfood in Bangkok oder Sterne-Restaurant in Paris?
Streetfood Bangkok.
Kaviar mit Löffel oder direkt aus der Dose?
Direkt aus der Dose.
Nie wieder Käse oder nie wieder Schokolade?
Nie wieder Schokolade.
Luxusprodukt entdecken oder Geheimtipp auf dem Wochenmarkt?
Geheimtipp auf dem Wochenmarkt.
Und letzte Frage. Austern mit Ketchup oder Sushi mit Senf?
Sushi mit Senf.
Sehr gut, das war's auch schon.
Aber das nur, weil du Austern sowieso nicht so...
Ich liebe Austern, aber ich mag Senf lieber als Ketchup.
Ach so, ja, das, ja. War clever, ja. Ja. Das war okay. Clever. Ich habe gerade überlegt, wie du auf diese Antwort gekommen bist.
Ja. Ja, wir sind ja hier auf dem Rheingau Gourmet und Weinfestival und haben eure ganz wunderbaren Trüffel bewundert, die ihr ja heute geliefert habt und mitgebracht habt. Ich habe gelesen, eure Anfänge waren so von eurem Business mit 400 Kilogramm kanadischem Wildreis. Stimmt das?
Das stimmt 100%. Die Anfänge sind natürlich viel, viel früher gelegt worden. Die sind in den 70er Jahren gelebt worden, weil ich bin ja gelernter Koch und Restaurantfachmann. Und ich bin sogar ausgebildeter Sommelier. Das heißt also, ich bin heute hier eigentlich an der richtigen Position. Aber die Selbstständigkeit mit Lebensmitteln fing mit einer Palette Wildreis an, die auch gar nicht uns gehörte, sondern wo nur jemand gefragt hat, hör mal, ich habe hier Wildreis, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hast du irgendeine Idee? Und dann hatte ich eine Idee, ja.
Und die war?
Ja, ich habe gedacht, ich rufe mal meine alten Connections an und jetzt muss man ja sagen, Wildreis ist jetzt nicht so die Delikatesse, wo sich alle die Finger nachlecken, sondern das ist ja eigentlich so ein Ding, so, wo Wildreis, was macht man denn damit? Und wir haben das halt spaßig, so wie wir sind, wir nehmen ja die Sache extrem ernst, aber wir nehmen uns selber nicht so besonders ernst. Da haben wir dann jetzt gesagt, ja komm, probier doch mal aus, das ist mal was Neues, so bunte Bilder auf dem Teller und so. Und dann nach 2 Wochen waren die 400 Kilo weg und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ein seriöses Problem, jetzt müssen wir per Luftfracht neue Ware kaufen und so. Und dann haben wir auch, ich glaube, ganz Jahr lang ungefähr haben wir nichts anderes als Wildreis und später Basmati-Reis und grünen Reis und Arborio-Reis und so verkauft. Wir haben gedacht, wow, wir sind freundliche kleine Reishändler. Wir fühlen uns in der Rolle eigentlich ganz wohl, bis dann irgendwann Gewürze dazu kamen und dann auch andere Lebensmittel wie Linsen und so. Und dann plötzlich wurde das Portfolio immer breiter und dann kam eben dieser magische Moment, wo irgendeiner unserer Kunden mal gefragt hat, habt ihr auch Trüffel? Boom. Dann haben wir dieselbe Antwort gegeben, die wir immer geben. Haben wir nicht am Lager, aber wir kümmern uns. Ja, und das ist jetzt daraus geworden. Ne? Also für die Leute, die uns nicht kennen, also wir sind schon ein wunderbarer Familienbetrieb mit 3 ganz, ganz tollen Töchtern, die die Firma letztes Jahr übernommen haben. Und wir haben 16.000 Artikel und 250 Mitarbeiter und sind dem auf jeden Fall Marktführer in solchen Sachen wie Trüffel und hochwertigen Delikatessen.
Und eine der wunderbaren Töchter ist heute hier bei uns, Thalia. Frage an dich, was sind denn die vielleicht drei wichtigsten Merkmale, was eine hervorragende Qualität von Produkten ausmacht?
Erstmal die Begeisterung für das Produkt. Ich muss wissen, wo es herkommt und was ich damit anfangen kann. Es muss vom Ding her einfach eine gute Qualität haben, also dass eine gewisse Reinheit geboten ist. Und ich brauche einfach nur die Leidenschaft dafür.
Was macht denn grundsätzlich die Top-Qualität aus bei Lebensmitteln oder auch bei einem Gericht? Es kommt ja auch mehr dazu, ist ja nicht nur ein Produkt.
Nein, wenn man jetzt das Gericht seziert, ne, dann ist es ja einmal das Können des Kochs oder die Leidenschaft, die bei uns eine große Rolle spielt, wie meine Tochter das eben schon ausgeführt hat. Aber sie können natürlich aus schlechten Produkten nie gute Resultate erzeugen. Und tatsächlich ist eins unserer Leitsätze in unserer Firma, dass man nur aus guten Produkten gute Ergebnisse erzeugen kann. Und das ist tatsächlich eine Kunst, gute Qualität zu erkennen. Wir kennen vielleicht alle dieses Nutella-Syndrom. Das Nutella-Syndrom heißt ja, wenn man eine Nuss-Nougat-Creme nimmt und die schmeckt nicht wie Nutella, dann ist sie nicht gut. Obwohl das gar nicht stimmt, ne? Sondern die meisten Nuss-Nougat-Cremes sind viel besser als Nutella. Aber man hat sich halt an Nutella gewöhnt und deswegen hat man auch bei vielen anderen Sachen so eine Grundeinstellung zu den Lebensmitteln. So müssen sie sein, damit sie richtig sind. Und jetzt den Schritt in die hohe Qualität zu finden und den zu gehen, das finde ich, ist eine große Kunst, die auf der einen Seite nicht viele Leute beherrschen und auf der anderen Seite sich auch nicht viele Leute leisten können. Also tatsächlich ist es auch so, dass der Geldbeutel auch manchmal gegen die hohe Qualität spricht und dass viele Sachen einfach deswegen gekauft werden, weil sie auch bezahlbar sind, ne?
Das heißt, es ist aber auch, ich habe am Anfang so ein bisschen rausgehört, es ist aber auch eine Voraussetzung so ein bisschen, dass ich auch das auch nutzen kann, zubereiten kann und auch sozusagen kochen kann.
Ja, natürlich. Also wobei tatsächlich die besten Produkte braucht man nicht mehr zu kochen. Also du weißt, du hast es ja eben gesagt, Kaviar aus der Dose oder vom Löffel. Ich habe das jetzt mal so verstanden, dass man entweder viel oder wenig Kaviar nehmen soll. Also für mich ist viel Kaviar viel besser als wenig Kaviar. Und deswegen glaube ich, dass die Qualität also auch oft in Produkten versteckt ist, wo man gar nicht viel können muss. Ne? Ich habe, glaube ich, den besten Hummer meines Lebens habe ich gegessen in Amerika. Da haben die das Meerwasser genommen und haben den Hummer da reingeschmissen. Da habe ich gesagt, boah, ey, fuck, wie geil ist das denn? Ne? Die haben also nicht jetzt hier mit Pfefferkörnern keine Ahnung, Nelkenknospen im Kochwasser gearbeitet, sondern Meerwasser genommen, Hummer reingeschmissen, 5 Minuten gekocht, gegessen und perfekt war das Ding. Aber das ist eben, weil der Hummer ein geiles Teil ist.
Ja, okay.
Ich glaube auch einfach, dass gerade uns viel leicht gemacht wird, gute Produkte zu nutzen, die schon für uns vorbereitet sind. Also wir haben zum Beispiel neue Fonds oder ähnliches im Programm von total klugen Köpfen aus Dänemark, die heißen Reduced und die machen einen perfekten Fondkonzentrat aus Dingen, die übrig geblieben sind. Und dann ist das super lecker und ich muss nicht stundenlang in der Küche stehen und selber einen Fond ansetzen, sondern bekomme einfach die Möglichkeit, gute Produkte zu kaufen, die schon fertig sind. Und das heißt eben, dass ich nicht unbedingt kochen muss, um wirklich was Gutes auf dem Teller zu kriegen, jetzt als Privatperson.
Mhm. Aber ich stelle mir das so, wenn man jetzt so ein bisschen Interesse daran hat. Es ist ja ein riesiges Portfolio. Wie viele Produkte waren das? Hast du vorhin gesagt?
Wir schätzen 16.000.
16.000. So, da ist man natürlich erstmal, wenn man jetzt vielleicht erstmal sich da so, ich möchte gerne vielleicht was Schönes zubereiten oder man möchte sich vielleicht auch mal was gönnen zu einem besonderen Anlass und so und stoße jetzt sozusagen auf diese Produkte. Wie ist das denn so bei euch, wenn Leute zu euch kommen und sagen, sie brauchen was Bestimmtes oder eine bestimmte Art davon und da gibt es natürlich von dieser Art ganz viele Varianten vielleicht. Setzt ihr dann auf Beratung oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Ich glaube, das ist unsere allergrößte Stärke. Ich glaube, bei den meisten Mitarbeitern, die jetzt so in dieser Situation des Verkaufs oder der Beratung sind, erstmal sind es alle Profis. Wir haben keine Eigengewächse, sondern wir haben die ganzen Mitarbeiter aus der Gastronomie rekrutiert oder aus ähnlichen Branchen. Also ich habe jetzt ganz neu, haben wir, glaube ich, eine Käsefachverkäuferin, die in der Käseabteilung einer anderen Firma gearbeitet hat. Also die ist jetzt nicht aus der Gastronomie, aber sonst sind die fast alle aus der Gastronomie. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Part, weil wir werden natürlich sehr stark reduziert auf Trüffel, Gänseleber, Kaviar, Austern und Hummer und solche Sachen. Aber die 16.000 Produkte sind natürlich Nudeln, Reis, Gewürze, Essige, Öle, Schokoladen und so weiter. Und jetzt, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte gerne heute Abend für meine Familie was Schönes kochen, ich kann aber nur Pasta, dann können wir da schon ansetzen und sagen, ja, pass auf, Pasta ist nicht gleich Pasta. Ne? Also das eine ist aus kanadischem Hartweizengrieß, der viermal im Jahr geerntet wird, weil er total überdüngt ist. Oder du hast eben das Abruzzen-Hartweizengrieß von diesen wunderbaren Feldern im Hochland, wo die Aromatik drinne steckt und wo noch mit 24 Stunden Trockenzeit gearbeitet wird und. Das eine Päckchen kostet 50 Cent, das andere kostet 5 Euro. Jetzt hat man dadurch den zehnfachen Genuss oder sagt man einfach, okay, gut, heute Abend spielt es keine Rolle, weil meine zukünftige Verlobte, die muss überzeugt werden. Und dann muss man halt eben das gute Zeug nehmen und dann kommt man mit der Discounterware einfach nicht weiter. Ne?
Das heißt also, ich rufe dann an oder?
Du rufst an, du kommst vorbei, du stöberst durch unseren Webshop, der schon echt informativ ist. Und egal, wen du in der Leitung hast, du hast immer jemanden dran, der Ahnung hat. Der also genau weiß, was er tut und der eben die Leidenschaft besitzt, die wir brauchen. Das ist immer so ein Einstellungskriterium bei uns, die Leidenschaft für das, was bei uns am Lager ist.
Habt ihr dann all diese 16.000 Produkte, habt ihr die in eurem Lager?
Ja.
Tatsächlich?
Ja. Also sie muss ja jetzt das Lager nicht vorstellen wie ein Lager, wo die Sachen alle nebeneinander stehen, sondern das ist ein ganz super, super, super komplexes, kompliziertes System. Also das Lager 1, da sind nur sortenreine Paletten. Das geht von da aus ins Lager 2, wo nur angebrochene Paletten, gemischte Paletten sind. Das geht ins Lager 3, wo nur ausgepackte Paletten, wo einzelne Pakete drin sind. Und das wird immer weiter runtergebrochen. Und das intelligenteste IT-System der Welt schafft es kaum, dass wir diese ganzen Sachen auch immer da parat haben, wo wir sie brauchen. Aber sie schafft es. Also wir sind großkotzig und wir geben unheimlich an, aber wir sind auch gut, also wir können das auch. Also wenn man bei uns bestellt, kriegt man am nächsten Tag die Ware und zwar die man bestellt hat, in der Anzahl, die man bestellt hat und nicht in der Anzahl, wo der Hersteller eventuell gedacht hat, die müsste so verpackt sein. Man jede Flasche wird einzeln, jede Beutel wird einzeln nochmal unterverpackt. Und jetzt egal, ob man jetzt in Nordfinnland oder in Südportugal ist, am nächsten Tag kriegst du deine Ware. In Deutschland natürlich noch einfacher als in den vorgenannten Regionen. Und wir sind unfassbar stolz darauf, dass wir das Logistikproblem auf der einen Seite und das Qualitätsproblem auf der anderen Seite gelöst haben. Haben wir aber auch mal gut fast 40 Jahre für gebraucht. Ne?
Wie war dein Einstieg? Hast du vorher auch irgendwas in der Gastronomie gemacht? Oder?
Ich habe eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau gemacht im Breinbacher Hof in Düsseldorf. War nochmal in Australien, habe da in einem Restaurant gearbeitet, habe auch auf einem Weingut in Neuseeland gearbeitet. Und als ich so damit durch war, habe ich gesagt, jetzt bin ich ready für Boos Food. Habe ganz normal im Verkauf gearbeitet, habe zwei Kinder bekommen, die haben mich einmal ganz kurz unterbrochen und bin dann wieder eingestiegen, wurde stellvertretende Verkaufsleitung. Mittlerweile bin ich stellvertretende Personalleitung.
Ja, toll.
Ja.
Wobei das stellvertretend, das ist bei uns in der Firma nicht so, dass das stellvertretend ist, sondern stellvertretend ist eigentlich... Sie macht den Job.
Kann man so sagen. Aber ich habe auch gute Ergänzungen. Also ja, stehe ich alleine da.
Das heißt, die anderen Schwestern dann sozusagen, wo sind die?
Die eine ist unsere Tatortreinigerin, Vivian. Die macht sowas wie Produktentwicklung und Pflege, Datenpflege im Einkauf. Die hat die Augen überall. Die weiß über jede Liste Bescheid. Die kennt jeden Artikel in- und auswendig. Alle 16.000. Und die andere ist unsere kleine Rampensau, Saskia. Sie ist so bei den Events dabei. Sie ist diejenige, die man über die Social-Media-Kanäle kennt, über Instagram. Die macht jede Veranstaltung, die macht die Führungen bei uns im Haus. Und die ist bei den Messen immer die Nummer eins.
Also Event.
Eventmaus.
Event. Ja, muss auch gehen.
Ja, genau.
Und natürlich sind diese Sachgebiete nicht so eingeschränkt. Also die Vivian ist auch mit dem Marketing drin, ne? Und das sind sehr viele Querverbindungen. Und auch wenn sie jetzt, also wenn Talia jetzt im Personalabteilung ist, ist sie auch trotzdem noch im Verkauf mit drin. Ne? Aber das ist ja auch normal, weil die sind Firmeninhaberinnen, das ist nicht mehr so wie angestellt sein, sondern man muss eigentlich die Fühler in alle Richtungen ausstrecken und man muss auch wissen, was in den anderen Abteilungen so vor sich geht.
Es macht halt auch Spaß. Es macht wirklich Spaß.
Wollte ich gerade sagen. Ich stelle mir es auch unheimlich spannend vor. Ja, ne? Man lernt auch nie aus und alles. Ne?
Es ist auch einfach cool, integriert zu werden. Also gerade was die Marketingzwecke angeht, also es ist halt einfach so viel und so groß, dieses Feld. Und dass da auf unsere Meinung beharrt wird und dass wir da eine Rolle spielen und dass wir da eben auch mitspielen dürfen. Und es macht eben einfach auch super viel Spaß, weil wir auch die richtigen Leute da haben, die ihren Job unfassbar gut machen.
Ja, toll. Das heißt, seid ihr noch auf der Suche nach Personen?
Es ist natürlich immer ein stetiger Wandel. Also wir sind jetzt personell nicht unterbesetzt, weil tatsächlich ist es so, wir sind in vielen Sachen sind wir Branchenprimus. Das heißt, wenn jetzt ein Mitbewerber ein scheiß Arbeitsklima hat und die Leute wollen wechseln, das Erste, was die machen, die rufen erstmal bei uns an und sagen, habt ihr nicht hier noch einen Job für mich? Wir gehen nicht über irgendwelche Börsen oder irgend sowas, sondern wir versuchen halt unseren, zumindest was den kaufmännischen Bereich angeht oder den Marketingbereich, dass wir da quasi mit Empfehlungen arbeiten. Im kaufmännischen Bereich ist das was anderes. Im gewerblichen Bereich ist das was anderes, weil das sind keine Berufe, die man aussucht, um sie das Leben lang zu machen, sondern da ist sehr viel Wechsel, sehr viel Fluktuation drinne und da geht's auch schon mal übers Arbeitsamt oder irgend sowas. Aber in dem kaufmännischen Bereich, das sind eigentlich alles Empfehlungen und Freunde und Bekannte und das hat auch zur Folge, dass wir eigentlich mehr so eine Familie als eine Firma sind und wir hatten also viele Jahre den Begriff der Pippi-Langstrumpf-Firma manifestiert. Das also,
Villa Kunterbunt. Wir sind die Villa Kunterbunt.
Ja, und den Leuten, die bei uns arbeiten, macht es eigentlich immer sehr viel Spaß zu arbeiten. Wie gesagt, wir reden jetzt nicht unbedingt über die Reinigungskräfte oder irgend sowas. Weißt du, die machen den Job, weil sie den machen müssen, weil sie dafür ihre Miete bezahlen. Aber Leute, die im Vertrieb arbeiten oder Leute, die im Einkauf arbeiten, Leute, die im Marketing arbeiten, die haben ja ihre Berufung gefunden und die wollen ja nicht wechseln. Die wollen eigentlich da ihre Neigung nachgehen und wir versuchen halt diese Neigung so gut es geht zu unterstützen. Und wir haben auch einen ganzen Schwung gewerblicher Leute, die wir mittlerweile rübergeholt haben in den kaufmännischen Bereich, weil wir gemerkt haben, also das ist überhaupt nicht deine Welt. Ne? Du bist eigentlich nicht dafür geboren, in der Reinigung oder im Verpacker oder irgend sowas zu sein, sondern du bist eigentlich für Höheres geboren. Und dann versuchen wir das auch natürlich so gut wir können zu fördern und zu featuren, dass die Leute eben dann in der Abteilung landen, wo sie eigentlich hingehören.
Ja, ich frage aus dem Grund, weil das hatten wir auch schon öfters hier auch bei den Aufnahmen immer dieses Thema auch Fachkräftemangel. Ne? Und die Wahrnehmung ist ja durchaus unterschiedlich. Es gibt ja auch unterschiedliche Facetten auch in der Gastronomie, ob das jetzt Betriebsgastronomie ist, öffentliche Gastronomie und so weiter. Wie nehmt ihr das wahr?
Also es ist natürlich so, dass viele Gastronomen uns ansprechen. Kennst du nicht jemanden? Ich suche einen Koch, ich brauche einen neuen Restaurantleiter etc. pp. Wir sind diejenigen, die die Gesuchten aufnehmen, weil die dann irgendwie die Branche wechseln wollen und eventuell dann davon profitieren, dass es in der anderen Branche Fachkräftemangel gibt. Aber dadurch, dass wir besonders im kaufmännischen Bereich wenig Fluktuation haben, passiert das relativ selten. Aber wir kriegen das natürlich extrem mit, weil wir eben viel angesprochen werden. Wir haben auch schon mit den ein oder anderen Dienstleistern zusammengearbeitet, deren Werbung wir ausgeschrieben haben, wie so eine Art Job Alert, also dass wir darauf hingewiesen haben, wo es neue Stellen gibt oder wo man einen neuen Platz findet. Das machen wir in jedem Fall. Also wir sind diejenigen, die super gerne weiterhelfen.
Es gibt sicherlich noch Leute, die irgendwie noch mit dem Gedanken durch die Welt stiefeln, irgendwie, dass es alles so hart und Drill und alles und so weiter in der Küche ist. Ne? Das hat sich ja auch, musste sich ja auch verändern. Ne?
Das habe ich mitbekommen. 2009 habe ich die Ausbildung gemacht, 2008, 2009, 2010 habe ich, glaube ich, die Prüfung gemacht. Und wenn ich an meine Ausbildungsjahre da denke, dann weiß ich, dass ich von morgens 7 Uhr bis abends 24 Uhr alles gemacht habe. Von Stühle alleine über 3 Etagen schleppen und in Container krabbeln, um den Müll wieder vernünftig zu trennen. Zwischendurch noch den Orangenservice im Frühstücksdienst. Und da war es eben, so ist die Gastro oder so ist die Hotellerie. Mhm. Und ich war jetzt vor kurzem mal im Ausbildungsbetrieb Essen und die sind Ausbilder des Jahres geworden. Die lassen den Stift nach 8 Stunden fallen. Die achten auf die Arbeitszeiten. Die kümmern sich um das Wohlergehen der Mitarbeiter. Also die haben mittlerweile so viele Mitarbeiter und die sind alle so happy da. Die sind Arbeitgeber des Jahres geworden. Das ist unglaublich, wie sich das gewandelt hat. Das ist ja auch alles generationenbedingt. Ne? Also mittlerweile musst du die 4-Tage-Woche anbieten. Du musst dieses Work-Life-Blending anbieten. Ohne das geht das gar nicht. Und ich glaube, wenn du das anbietest und wenn du dich der Geschwindigkeit deiner Mitarbeiter anpasst, umso einfacher ist es dann auch für dich, Mitarbeiter zu finden, die Bock auf dich haben.
Ja, ja, richtig. Ich finde das auch eine super Challenge eigentlich. Es ist ja so ein Arbeitnehmermarkt ja auch geworden. Genau. Also die Arbeitnehmer können sich eigentlich auch suchen, wo sie arbeiten.
Aber jetzt muss ich noch mal eine ganz, ganz tolle Sache zu meiner Tochter sagen. Ja. Weil meine Tochter, wie gesagt, die war ja als junges Mädchen in der Ausbildung und hat an solchen Tagen, wo sie eben im Container rumkrabbeln musste oder 500 Stühle in 3 Etagen tragen musste, war sie natürlich sterbensunglücklich und hat mir das auch erzählt. Und ich habe jetzt gute Verbindungen überall hin. Also ich kann da schon Sachen regeln. Und ich habe ihr gesagt, okay, wenn du das nicht machen möchtest, dann suche ich dir ein anderes Hotel oder ein anderes Restaurant, wo du deine Lehre zu Ende machen kannst. Und dann hat sie gesagt, nee, Papa, ich ziehe das jetzt durch. Und das ist der Charakterzug, weißt du, sowas, ich meine, das bricht jedem Vater das Herz. Ne? Talia ist ein wunderbarer Mensch. Ne? Sie ist jetzt nicht nur meine Tochter, sie ist auch ein wunderbarer Mensch.
Das ist nicht schön zu hören.
Danke.
Ich hatte das ein bisschen so vergessen, diese Zeit, aber es war natürlich eine krasse Zeit. Ne?
Ja. Ja, aber gut, ich kann überall auf der Welt arbeiten.
Ja.
Also irgendwie denke ich, boah, krass, dass es einem so schwer gemacht worden ist, aber ich weiß, wo ich arbeiten kann und dass mir das eben nicht mehr schwer fällt. Also wenn, ich glaube nicht, dass es mit uns irgendwann in nächster Zeit zu Ende gehen sollte, weil es geht uns echt gut und wie gesagt, wir machen den Job liebend gerne und die neue Generation bringt da eben frischen Wind rein, aber ich habe auch noch Bock auf die Gastro. Ich habe bis vorletztes Jahr noch nebenbei in einem Restaurant gearbeitet. Und das nicht, weil ich musste, sondern weil ich da einfach super viel Spaß dran hatte.
Macht ein bisschen süchtig, ne? Also ich hänge auch noch immer seit 40 Jahren im Backstage-Bereich der Gastronomie rum, in den Offices und in den Küchen. Und ich fühle mich da auch irgendwie immer noch zu Hause und ich bin total gerne da. Also es ist immer noch ein Teil von meiner Seele, meiner Gastroseele.
Und das ist ja auch so diese Leidenschaft sozusagen und die man immer auch, glaube ich, auch nach außen nochmal transportieren muss und so, ne, auch durch Social Media und so, das macht er ja auch super. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor auch.
Ich habe auch mein ganzes Leben lang, also solange ich selbstständig bin, ich bin jetzt 40 Jahre selbstständig, also jetzt natürlich im Ruhestand, aber 40 Jahre selbstständig, ich habe immer in meinem Hinterkopf die Idee gehabt, wenn alles den Bach runtergeht, kann ich immer noch auf Sylt kellnern gehen. So kriege ich immer noch hin. Habe ich noch so vor 5 oder 6 Jahren habe ich das, also da war so eine komische Krankheit in Deutschland, die quasi kursiert hat und die uns allen ein bisschen nahegegangen ist, habe ich gesagt, wenn alles schief geht, dann gehe ich auf Sylt kellnern. Bei Wonnemeyer.
Okay, wir werden es beobachten.
Naja, jetzt bin ich raus. Jetzt nächste Generation ist am Zug.
Ich kümmere mich darum, dass du nicht kellnern musst.
Ich würde gerne noch mal kurz wieder zur Sterneküche so ein bisschen zurückkommen, die Bedürfnisse dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ideen und Wünsche auch nicht immer so ganz einfach sind. Könnt ihr euch so mal so an ungewöhnliche Anfragen erinnern?
Koala-Fleisch.
Wirklich?
Ja. Da war meine Antwort, wir machen alles, aber nichts, was moralisch und ethisch nicht korrekt ist.
Wir essen keine Kuscheltiere.
Ja, genau.
Also ich weiß noch in dieser Zeit, wo auf der Suche nach diesen ganz exotischen Sachen, da sind ein paar Produkte auf den Markt gekommen, die sind auch wieder vergessen worden. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir Abalone was? Abalone, es ist so eine Meeresschnecke. Kann man eigentlich nicht essen, wenn man sie nicht wirklich toll zubereitet hat. Also Abalone, man muss sie 4 Stunden kochen, dann also hat man ja auch bei Weinbergschnecken, dass man lange Kochzeiten hat. Und kosten aber ein Vermögen, also wirklich ein Vermögen. Also glaube ich sogar teurer als weiß ich, Wagyu-Filet oder irgend sowas. Da hatten wir mal eine ganze Weile mit zu tun und dann bei den Verkostungen unser langes Gesicht. Weil wir wussten nicht, wie man das zubereitet. Das war so, als wenn man so Hartgummi kauen musste. Ach du Scheiße, was soll denn sowas essen? Das hat sich aber auch nicht durchgesetzt, auch wegen des Preises. Und das andere waren eben diese Schneckeneier. Und die sind richtig eklig.
Schneckenkaviar.
Ja, das war irgendwann mal so, Schneckenkaviar sieht aus wie richtiger Kaviar oder sieht aus wie Forellenkaviar, so ein bisschen gelblich oder so. Und wenn man mal was richtig Ekliges haben möchte, dann kauft man das. Und das kann man heute noch kaufen. Das kann man immer noch, immer kriege ich so in Gläsern angeboten. Mhm. Wir haben jetzt Weinbergschneckenkaviar und sowas alles. Aber das ist echt eklig, ja.
Weinbergschneckenkaviar, okay. Gibt es denn Sachen, wo ihr sagt, no way? Also wir haben jetzt schon Koala-Fleisch gehört. Du hast doch so ein bisschen ein paar Grundsätze genannt, die ihr auch habt.
Moralisch und ethisch nicht korrekt. Ne? Da verschließen wir dann die Augen. So das Thema Gänsestopfleber, das neigt sich ja auch langsam dem Ende. Da weichen wir auch gerade lieber auf die Alternativen aus. Die heißen Happy Four, also von glücklichen Gänsen und Enten produzierte Ware. Aber es passiert wirklich, wirklich richtig, richtig selten, dass wir so verrückte Anfragen kommen. Ich glaube auch nicht, dass das noch so Thema ist.
Wobei tatsächlich, also ich habe früher, wenn jemand nach Bärenfleisch gefragt hat, also hier ist richtig Grizzlybärenfleisch oder Braunbärenfleisch, habe ich mir gesagt, das kann man nicht handeln, das ist verboten. Man kann so solche unter Naturschutz stehende Wildtiere nicht handeln. Bis ich erfahren habe, das ist in der Slowakei, steht das auf fast jedem Restaurant drauf, weil die haben eine Bärenplage da und da ist der Bär unter Abschuss. Ich habe es noch nie gegessen, aber tatsächlich gibt es eine Delikatesse. Wie gesagt, das hat nichts mit uns zu tun. Ich weiß nur, dass es die gibt. Das sind Bärentatzen. Das sind wirklich die Innenseite der Pfoten von den Bären, die man essen kann. Und das ist auch hier in Europa, also wir reden jetzt nicht über Kanada oder irgendwas hier in Europa, in einigen Ländern tatsächlich gang und gäbe.
Aber ich frage mich dann immer, wie kommen die Leute denn da drauf? Also ist das dann irgendwie grundsätzlich schon immer eine Spezialität in dem Land gewesen?
Irgendwelche Reportagen nachts nach dem Dienst geguckt und gesagt, geil, muss ich ausprobieren.
Wirklich?
Ja, ich kann mir vorstellen. Wie nennt man das? Waltran oder Walfett in irgendwelchen super kalten Gegenden? Das sieht man dann in irgendwelchen Reportagen oder wie dieser Stinkfisch da aus der Dose. Und dann denkt man sich, okay, cool, probiere ich aus.
Das haben wir mal ausprobiert bei uns in der Firma. Da kam vom WDR Fernsehen der Stefan Quante und sagte, Ralf, wir müssen unbedingt was probieren. Und ich sag jetzt mal, ich darf jetzt zwei ganz böse Worte sagen, und zwar Kotze und Scheiße. Mhm. Wenn du die beiden Sachen mischst, und das ist wirklich ekelhafter, als du vorstellen kannst, so hat das gerochen und geschmeckt. Ne? Und das, wie heißt der, Lürström, ne? Lürström heißt dieser Fisch. Das ist so ein in der Dose vergammelter Fisch.
Aber irgendwer findet es halt gut.
Nee, das ist, weiß ich, vielleicht eine Mutprobe, aber das wird da oben, steht das in jedem Supermarktregal, da ist ja so norwegisch oder irgend sowas. Ne?
Es gibt halt eben super viele neugierige Menschen, die der Kulinarik verfallen sind. Ich habe einen guten Freund, der hat keine Scheu davor, einen Skorpion auf dem Streetfood-Market zu probieren. Und ich glaube, die Neugier weckt eben auch dieser Konsum von Stinkefisch in der Dose.
Aber hattet ihr dann auch noch schon mal Kunden, die was bei euch bestellt haben und gesagt haben, das schmeckt nicht und die machen das gerne zurückgeben?
Also es ist natürlich auch, guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel, heute haben wir ja Trüffelgala. Ja. Und wir sind in der Hauptsaison der Trüffel. Die Trüffel sind alle tiefschwarz und reif und duftig und aromatisch. Da wird sich jetzt keiner drüber beschweren. Gibt's aber auch Zeiten im Jahr, wo die Trüffel einfach noch nicht so reif sind. Die existieren aber. Also wie soll man sich in so einer Situation verhalten? Auf der einen Seite sagen alle, wir brauchen Trüffel. Also kaufst du die. Und wenn einer sagt, habt ihr Trüffel, sollen wir dann sagen, ja, aber die werden in 2 Monaten noch besser. Das ist ja so, da kommst du ja auch nicht raus aus dieser Kiste. Und wenn du dann sagst, ich habe gerade ihre Trüffel gekauft, aber die waren aber nicht so doll aromatisch. Er sagt, ja, wir haben ja Dezember, die Saison ist ja erst so ab Mitte Januar. Ne? Ja, das müssen Sie mir doch sagen. Ne? So, ja, boah, ey. Ne? Ja, das ist natürlich, wir sagen jedem Kunden, kauft bitte nicht, damit wir es am Wochenende wegwerfen müssen. Das, ja, wie gesagt, das ist so ein Zwiespalt halt. Ne?
Aber es gibt eben drei Dinge, über die man immer super schlecht streiten kann. Das ist einmal Geld, Politik und Geschmack. Und deswegen, also wir sind niemandem böse, wenn er sagt, das schmeckt mir nicht. Und wenn da jemand sitzt, der sagt, mir schmeckt der Trüffel nicht, dann bin ich die Letzte, die sagt, ja, wie kann das denn sein? Das ist genauso wie beim Wein. Meine Schwiegermutter sagt, mir reicht der 3,40 Euro Rotwein vom Aldi, weil der schmeckt mir. Punkt. Völlig fein. Und wenn ich sage, mir schmeckt eben was anderes, ist damit auch alles fein. Und über Geschmack streitet man eben nicht.
Vor allem ist es ja auch so, man probiert ja auch, wenn man es noch nie probiert hat. Ne? Ich find, manchmal ist es sehr kurios, die Leute haben dann ja durchaus die Erwartung, also jetzt auch nicht nur in dem gastronomischen Bereich oder so, dann geöffnete Sachen auch gerne wieder zurückzugeben. Was natürlich einfach keinen Sinn macht, aber man probiert es ja irgendwie, ne?
Korrekt.
Ja, es ist ja auch so eine gewisse Kulanz. Also ich sag jetzt mal, wenn jetzt einer, Beispiel, 120 Flaschen Wein kauft und der ruft hinterher an und sagt, hör mal, da waren zwei Flaschen, die waren korkig, ne? Dann gehst du ja nicht hin und sagst, ja, aber ich brauche den Korken und ich brauche die Flasche und ich muss das beim Lieferanten reklamieren oder irgend sowas. Der kann ja auch nichts dafür, dass der Wein korkt. Das ist ein Naturprodukt halt, ne? Dann sagst du natürlich, ja, ich schicke dir zwei neue, fertig, ne? Aber wenn jetzt einer, weiß ich, alle halbe Jahre mal zwei teure Flaschen Wein kauft und jedes Mal hinterher anruft und sagt, also Herr Busne, also das war jetzt wirklich, ich habe letztes Mal mich schon beschwert und dieses Mal mich schon beschwert, dann beschwert er sich nicht, weil was nicht in Ordnung ist, sondern weil dem seine Masche ist, weil es dem seine Art und Weise ist, seinen Einkaufspreis zu reduzieren. Und was ganz, ganz geil ist, ist immer, wenn die Leute sagen, ja, ich hatte ein Essen und ich habe das und das gekauft und das hat uns allen überhaupt nicht geschmeckt und das hat auch schon so komisch gerochen und so, ne? Und dann, wo ist denn das jetzt? Ja, jetzt haben wir aufgegessen. Okay. Sehr gut. Gute Ausgangssituation.
Das ist oft so. Ne? Das ist oft so. Hat uns nicht geschmeckt alles und so weiter, ne? Aber trotzdem sozusagen.
Alles aufgegessen, ja.
Genau. Nee, aber so gut war es nicht, ne?
Ja. Ich hab immer die früher gesagt, wenn die Leute bei uns, also komischerweise, so die Gespräche gehen immer in Richtung Trüffel, habe ich immer gesagt, wann essen sie denn die Trüffel? Dann sagt sie am Freitag. Dann sage ich, okay, dann schicken wir die am Donnerstag raus, dass die am Freitag da sind. Und was mache ich, wenn die nicht ankommen? Dann essen sie ein Rinderfilet. Auch lecker. Also besser ein Rinderfilet essen als Trüffel, die, weiß ich, 5 Tage irgendwie vor sich hin gewelkt haben oder irgend sowas.
Das ist immer unsere erste Frage. Wenn der Kunde Trüffel bestellt, fragen wir grundsätzlich, wann essen Sie den denn? Weil es einfach, das wäre zu riskant. Also es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich habe das erst vor 2-3 Wochen zu essen. Dann sagen wir immer prinzipiell,
no way.
Dann gibt es jetzt noch keinen Trüffel. Den verkaufe ich Ihnen noch nicht, aber wir setzen ihn so rein, dass er dann pünktlich da ist.
Und das ist natürlich auch der Riesennachteil des Internetshops, dass die Leute gar nicht mehr in diese Situation reinkommen, dass sie sagen, da kann man ja anrufen. Die wissen ja gar nicht, dass da richtige Menschen sitzen.
Die, ja, das habe ich oft, dass die Leute sagen, oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass jemand dran geht.
Und dass man dann auch noch nett beraten wird und sowas. Also die bestellen dann, weil sie Flak-Taste drücken, ne, und am nächsten Tag kommt die Ware. Und so 4 Wochen später rufen die dann an und sagen, ich habe bei Ihnen vor 4 Wochen die Trüffel bestellt. Die sind total grün geschimmelt. Also, ja. Ja, auch frische Pilze, ne? Die muss man innerhalb von einer Woche aufgegessen haben. Ach so, ja, ich wollte die eigentlich morgen. Das ist der Nachteil vom Internet.
Aber unsere Kundschaft lernt. So, die merken sich das dann. Das ist auch das Schöne, dass man denen noch was beibringen kann.
Das heißt aber, es wird schon sehr viel über den Onlineshop auch bestellt. Das
ja, mehr.
Wahrscheinlich auch, weil es auch einfacher ist auch,
ja,
ne?
Ja, es ist auch, also, das ist diese schlechte Erziehung der Leute durch Amazon und Zalando und so, dass die alle denken, das müsste man so machen. Und keiner würde auf die Idee kommen, bei Firma Amazon anzurufen und zu fragen. Ja. Sondern die haben gesagt, da ist überhaupt niemand, den ich fragen kann. Und wenn, zumindest nicht nach so Sachen wie Produktqualität oder Zubereitung oder irgend sowas. Und deswegen denken die natürlich auch, dass alle anderen Shops genauso sind, ne? Und wir wissen auch nicht genau, wie wir das kommunizieren können. Also wir lieben das ja, mit unseren Kunden zu telefonieren. Es ist ja nicht so, dass wir so unsere Telefonnummer verschweigen. Wir haben sogar, ist schade, ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich weiß nicht, kennt das noch, dass man unter den Zahlen im Telefon Buchstaben stehen hat.
Ja, klar.
Ne, und dann konnte man, wenn man ein Wort wusste, konnte man diese Wort abtippen.
Genau.
Und wir haben diese 0800 Bosfood-Nummer.
Ja, ja.
das haben wir viele, viele Jahre lang so versucht, den Leuten einzubringen, dass sie sagen, ne, oft ist es ja, ja so, ich würde da gerne anrufen, aber ich weiß gar nicht, wo die Nummer steht oder so. Und dass man sagt, 0800 Bosfood, ne? Zack, 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 jeder kann uns anrufen und so weiter. Ich glaube, die haben wir immer noch, die Nummer. Ne?
Die steht sogar auf unseren neuen Shirts.
Ja.
0800 Bosfood, die Nummer gegen Hummerkummer.
Wir wollen eben mit gutem Beispiel vorangehen und sagen halt jedem, wenn ihr irgendwelche Sorgen, Wünsche oder irgendwelche Fragen habt, ruft uns einfach an. Bei uns sitzen wirklich nette Menschen, die sich auch gerne mit dir unterhalten. Und gerade Profis, also Profis haben ja oft diesen Nachteil, dass man von ihnen annimmt, dass die alles wüssten und die schon deswegen sich sehr zurücknehmen, Fragen zu stellen. Die wollen ja nicht als doof dastehen. Ne? Und wir reden jetzt nicht über Köche im mittleren Bereich, sondern wir reden jetzt mal über die 2- und 3-Sterne-Köche oder so. Die haben kaum Ansprechpartner, wo die sich bedenkenlos mal öffnen können und sagen können, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, erklär mir das mal bitte, weil das, man verlangt von denen eigentlich so eine gewisse Allwissendheit und die sind immer ganz froh, wenn sie sagen, bei Bosfood kann ich anrufen, weil das ist irgendwie okay, das ist politisch korrekt, wenn ich die was frage, das sind super Profis, die darf ich was fragen, ne? Dann blamiere ich mich auch nicht und da wird auch nicht jetzt drüber gesprochen und da freuen wir uns dann auch drüber, wenn die großen Jungs uns auch mal anrufen und uns was fragen.
Ihr habt ja einfach die Nase vorn, grundsätzlich, was da auch die Delikatessen betrifft und so weiter. Jetzt ist nochmal die spannende Frage, ich denke, das würde auch viele interessieren. Wie kommt man denn auch zu diesen neuen Produkten und so weiter? Wie muss man sich das vorstellen bei euch? Seid ihr auf der ganzen Welt unterwegs oder habt ihr Tippgeber? Oder?
Ganz oft ist es so, dass die Produkte zu uns kommen.
Okay.
Eben weil wir diesen Ruf genießen, dass da Leute an unsere Tür klopfen und sagen, ey, ich glaube, ich habe da was für dich. Und das durchläuft dann immer unseren Aufnahmeprozess, der endet im Tasty Friday, geführt von sämtlichen Mitarbeitern aus verschiedensten Bereichen, also Verkäufern, Einkäufern, Qualitätsmanagement, Marketingabteilung. Und die beschäftigen sich mit dem Produkt lang genug und so kommt das dann zu uns ins Sortiment. Und das entsteht eben so, dass die Leute auf uns zukommen. Wir sind natürlich jetzt nicht so viel vertreten. Wir besuchen jetzt keine Messen weltweit. Wir sind auf der Internorga und Intergastra zu finden. Und dann ist es auch so, dass sie uns dort auf unserem Stand besuchen und sagen, hier, schau dir das mal an. Und dann finden wir es oft spannend und dann landet das bei uns im Programm.
Und dieser Tasty Friday, den du gerade angesprochen hast, ist eine grenzgeniale Erfindung. Und zwar wird freitags ein großer Tisch. Und ein großer Tisch ist wirklich ein großer Tisch. Also vielleicht, wie lang ist der? 6 Meter?
Mhm.
6 Meter mal 1 Meter. Vollgestellt mit Lebensmitteln. Und jeder Mitarbeiter aus dem kaufmännischen Bereich muss mit einem Klemmbrett dahin und sich Notizen machen, was er geil findet und was er blöd findet. Und dann meine Tochter, die Vivian, sammelt diese Zettel ein und wertet die aus. Und wenn die alle den Artikel blöd finden, dann hat er schon mal keine Chance bei uns. Aber wenn viele Leute schreiben, hey, das ist geil oder das brauchen wir oder das ist viel besser als das, was wir haben oder irgend sowas, dann kommt der nächste Schritt und wir sagen, okay, gut, das scheint interessant zu sein. Jetzt kümmern wir uns darum, ob das auch zu uns passt, weil wir müssen auch gucken, dass das von der Liefergeschwindigkeit und der Bestellmenge, Größe und sowas alles in unser Portfolio auch reinpasst.
Hin und wieder kommt es auch vor, dass ein Kunde schon vorher nachgefragt hat und dann fällt dem oder der Verkäuferin ein, oh, da hat doch XY gerade nachgefragt. Mhm. Und mittlerweile haben sich die Tasty Fridays auch so entwickelt, dass die Produzenten direkt zu uns ins Haus kommen und wir den Mitarbeitern sofort eine Schulung geben und die am Ende entscheiden, hey, das hat Sinn gemacht, das hat Spaß gemacht, das wird funktionieren. Also wir machen das auch mit bestehenden Lieferanten, die uns neue Produkte bestellen oder vorstellen möchten.
Macht ihr das jeden Freitag?
Jeden Freitag. In verschiedensten Formen.
Also und das ist der Tasty Friday deswegen, weil wir ja Versandhandel größtenteils sind und wir können ja viele Sachen nicht übers Wochenende verschicken. Mhm. Das heißt, wenn wir am Tag 1200 Aufträge machen, machen wir am Freitag vielleicht 600. Dann haben wir ein bisschen Luft für diese, wirklich wichtigen Entscheidungen. Und das ist auch den Lieferanten gegenüber sehr fair, weil wenn die uns Muster schicken und diese Muster stehen Monate und Monate in irgendwelchen Ecken, weil irgendwie keiner genau weiß, was machen wir eigentlich jetzt damit? Also, ne, deswegen haben wir eben auch diesen Plan geschmiedet und das ist jetzt nicht neu, der ist auch schon so um die 20 Jahre alt, dieser Plan, dass wir sagen, okay, alle Muster, die wir kommen, werden auf jeden Fall verkostet. Alle Muster, die
zeitnah verkostet.
Ja,
wie viel habt ihr dann immer auf dem Tisch so?
30, 40, auch manchmal auch 100. Also wenn zum Beispiel, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Schokoladenlieferant und der macht 30 verschiedene Sorten Schokolade, dann machen wir jede Tafel aus, dann kann sich jeder von jeder Sorte was wegnehmen. Dann sind das schon mal 30 und dann sind noch mal, weiß ich, 6 Öle und 15 Gewürze und so. Und dann bekommt man schnell mal auf eine große Nummer. Manchmal ist es aber auch nur, dass ein bestehender Lieferant sagt, hör mal, ihr Idiotenkönige, ihr kauft 6 Produkte von uns, ich habe aber 60, ne? Ihr müsst auch mal die anderen von mir probieren. Also, und dass wir sagen, ja, okay, gut, irgendwie hast du recht. Ne? Vielleicht ist es einfach in dieser Routine, dass wir immer bei dir bestellen, kommt gar keiner mehr auf die Idee zu gucken, was ihr denn sonst noch habt. Und das sind solche Tage daneben, wo dann auch manchmal ein bisschen erhellend sind, manchmal auch ein bisschen enttäuschend. Also wir hatten auch schon Tasty Fridays, wo nur Mist auf dem Tisch stand. Ne? Wo ich gesagt habe, wer soll denn so einen Mist essen? Ey, das ist doch unmöglich.
Und das kommt aber aus der ganzen Welt sozusagen.
Ja, das kommt wirklich
aus der ganzen Welt. Ich meine, ich wüsste es ja, aber mich würde noch interessieren, also wie erkennt ihr denn auch, dass es jetzt wirklich etwas ist, was wir uns jetzt sozusagen zukommen lassen und probieren, weil es gibt ja auch 1000 E-Mails, wo irgendwelche Apfelsinen-Lieferanten dir irgendwas schicken oder was.
Also überwiegend passiert das dann natürlich übers Telefon. Die Leute, die interessant sind, die rufen überwiegend an und man hört es sich an. Und daran erkennt man schon oft, okay, ist das was für mich, ist es nicht? Ist die E-Mail automatisch generiert oder ist da wirklich jemand, der sich gedacht hat, hey, die muss ich wirklich ansprechen? Und daraus kristallisiert sich das. Und dann eben auch die Nachfrage. Also wenn schon die Nachfrage kam von einem Verkäufer an einen Einkäufer, hey, mein Kunde sucht das und das, dann merkt man sich das. Also es geht bei uns halt auch einfach nicht unter.
Und wenn du jetzt so von Qualität redest, man merkt ja auch anhand der Lieferanten, wer sind deine sonstigen Kunden? Wenn das jemand ist, der sich größtenteils um Delikatessgeschäfte und Wochenmärkte und sowas kümmert, wird der natürlich schon ganz anders von uns angenommen. Er sagt, bei mir kauft die Metro und Lidl und Aldi und Spar und Rewe und wollt ihr das nicht auch noch haben? Danke, nein.
Das spüren wir auch einfach an den Trends, die gesetzt sind. Gehen wir da mit? Bleiben wir stehen oder waren wir schon vorher da? Und dann eben an unserer Kundschaft.
Guter Punkt mit den Trends. Das wäre jetzt noch so der letzte Punkt, auf den ich nochmal eingehen würde.
Der aktuelle Trend.
Ja, oder auch, es gibt vielleicht auch verschiedene Trends.
Also mein Lieblingstrend zurzeit ist eigentlich, wir haben vor 30 Jahren angefangen, Lebensmittel in Asien zu importieren und hatten schon sehr, sehr früh weit über 1000 verschiedene asiatische Lebensmittel. Hatten aber immer dieses riesen Problem, dass das, was aus Asien nach Deutschland kommt, eigentlich dem entspricht, was Aldi im Regal hat, weil man einfach, um diese Importe zu rechtfertigen, größere Mengen importieren musste. Und wir haben viel, viel später festgestellt, dass es da eben traumhafte Produkte gibt, die aber eben einfach Geld kosten und deswegen eben nicht in Mengen importiert werden können. Und wir haben vor 5 Jahren oder 6 Jahren so eine Abteilung gegründet, wo wir gesagt haben, wir machen Premium-Produkte aus Asien, größtenteils aus Japan, weil die auch tatsächlich von den qualitativen Ansprüchen sehr, sehr hoch sind und haben jetzt, was glaubst du, 300 Artikel, Manufakturartikel aus Japan, die wir quasi kistenweise importieren, also wo wir diesen ganzen Aufwand mit Beschriftung und Zertifizierung und alles für kleine Mengen machen. Und ich denke, das ist schon ein bisschen mehr als sexy. Das ist schon super sexy, was wir da haben in dem Bereich.
Das heißt konkret, was sind
Sojasoßen und alles, was dazugehört, genau.
Also fermentierte Sachen, aber auch so verschiedene Öle, Sesamöle und so und Essige und so. Also alles, was man so aus der japanischen Küche kennt, Nori und so,
alles, das, was da lecker macht. Nicht nur Crispy Chili Oil. Auch gut. Darf nicht fehlen.
Crispy Chili Oil sind wir große Fans von. Aber deswegen sagen, okay, gut. In Japan gibt es genau so eine Dreiklassengesellschaft, also eben von der Sternegastronomie über die mittlere Gastronomie, bis hin zur Versorgung oder zur einfachen Gastronomie. Und wir versuchen eben die aus der Sternegastronomie in Japan benutzten Produkte auch hier hinzuholen.
Okay,
und das
verstehe.
Macht auch einen riesen Unterschied auf dem Teller aus. Also das darf man nicht vernachlässigen.
Wenn wir nochmal so ein bisschen kategorisieren, auch die Arten, sage ich jetzt mal, der Gastronomie oder sowas, ne, also öffentliche Gastronomie, Sterne-Gastronomie, auch Betriebsgastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, da gibt es ja auch unterschiedliche Trends zum Beispiel, ne, also vegane Sachen zum Beispiel und so weiter, wo auch mehr auf bewusste Ernährung gesetzt wird, zum Beispiel auch in der Gemeinschaftsverpflegung. Ne? Wie habt ihr da in diesen Kategorien, seht ihr da auch eine unterschiedliche Entwicklung oder geht das auch in die Richtung, die ihr jetzt...
Wir können da ja mal sehr, sehr arrogant sein, weil erstmal wir sind
ja bitte.
Wir sind ja der Lieblingslieferant von Aramark.
Ist das so?
Ja, ist so mit Auszeichnungen und allem drum und dran, weil wir natürlich auch die Anforderungen von denen auch erfüllen können. Mhm. Und das ist natürlich auf der einen Seite, früher war es ja so, dass die ganzen Versorger immer gesagt haben, oder die Betriebsgastronomen, es muss billig sein. Und heute ist die Betriebsgastronomie ein Motivationsfaktor und ein Wohlfühlfaktor für die ganze Firma. Das heißt also, wir möchten, dass die Leute, die da essen, gesund bleiben. Wir möchten, dass die happy da reingehen, dass die gerne da reingehen, dass das für die quasi auch der Höhepunkt des Arbeitstages ist, die eine Stunde in der Betriebsgastronomie und so. Und dann brauchen die natürlich auch die passenden Partner dafür. Und wir sind halt gerade für Aramark auch die passenden Partner der Spezialitäten. Ne? Wir können bundesweit von heute auf morgen mit ein und derselben Artikelnummer alles bestellen und liefern und so weiter. Und das ist jetzt nur ein Spiegel dessen, was wir machen, dass wir und wenn wir sind hochgradig zertifiziert, was ja auch gerade da manchmal für viele Leute, die können nicht da bestellen, weil die richtigen Zertifikate nicht haben. Und unsere QM ist eben eine Pain in the ass. Dadurch, dass wir sie haben, können wir eben auch alle...
Unser
alle
persönliches Schutzschild, unsere Warrior.
Ja, ja, klar.
Ja, liebe Grüße an Petra, ja. Du machst das super.
Petra und ihr Team, genau. Und deswegen glaube ich, dass also wir fühlen uns in jeder Gastronomie extrem zu Hause und wir fühlen uns auch in jeder Gastronomie extrem wohl. Und heute ist es ja auch, glaube ich, super, super, super trendy, in den Gasthäusern und Wirtshäusern vernünftiges Essen zu liefern. Dass man also früher gesagt hat, also ne, da kannst du klasse Bier trinken, aber Essen geht so. Und heute ist es so, dass diese lokalen Spezialitäten, diese ganze Fleischpflanzerl und Rouladen und so, die kriegt man jetzt wieder in der mittleren ländlichen Gastronomie und das ist ja ein Riesentrend und die brauchen auch gutes Zeug. Die können auch aus Mist nichts Tolles zaubern und deswegen glauben wir, dass wir auf der einen Seite mit unserer Produktauswahl recht gut aufgestellt sind und auf der anderen Seite eben mit unserer auf der einen Seite zukunftsweisenden und auf der anderen Seite total nach hinten orientierten Serviceeinstellung den richtigen Weg gehen. Also wir hoffen es auf jeden Fall. Ne? Wir hoffen nicht, dass die Amazons dieser Welt uns wegrationalisieren, sondern dass die Leute wieder zurückkommen und sagen, boah, da kann man wenigstens anrufen, da kriegt man wenigstens Hilfe. Oder wenn man ein Problem hat, wird es sogar gelöst.
Ich glaube auch, dass die Trends und vom Gesetzgeber irgendwie so ein bisschen mittlerweile vorgegeben oder vorgelebt werden. Thema Nachhaltigkeit, Thema Lieferkettenschutz und das alles zu verfolgen. Also die Kunden, gerade auch so Großverpflegungen, rufen an und sagen, muss aber nachhaltig sein, muss abbaubar sein, darf kein Einweg, darf dies nicht. Ich glaube, dass uns das mit den Trends auch wahnsinnig weiterhilft.
Ja, wobei ich jetzt bei zum Beispiel auch veganer Ernährung und so weiter oder gesundheitsbewusster Ernährung finde ich immer, man kommt schnell in diese Verbotsgeschichte oder was auch immer, in diese belehrende Geschichte, glaube ich. Und erfahrungsgemäß bringt das ja meistens immer nichts. Niemand möchte ja irgendwie belehrt werden. Ne? Genau. Also zumindest jetzt auch meine Erfahrung.
Nur wenn es lecker schmeckt.
Genau. Man
muss es halt lecker hinkriegen.
Richtig,
ne? Und ich glaube, dass wir da mittlerweile ziemlich gut aufgestellt sind mit Produkten, die eben, wenn wir bei vegan sind. Also, dass die wirklich lecker sind. Also, da gibt es mittlerweile so klasse alternativen Firmen wie Quorn oder Redefine Meat oder Planted Based. Also da gibt es halt Sachen, die vom Grundprodukt halt super lecker sind. Früher gab es Tempeh und Soja. Und das lecker zu machen war halt ultra schwierig, aber es gibt eben mittlerweile die Möglichkeit, sowas als gutes Grundprodukt zu bekommen.
Und wir haben Fleischalternativen schon verkauft, da gab es überhaupt noch gar keine Fleischalternativen. Ne? Also das war noch in der Zeit, wo ja noch so Sojabratlinge und sowas ging, haben wir schon ein Riesenportfolio an Fleischersatzprodukten gehabt. Und letztes Statement von mir, wir werden immer wieder so angegiftet, dass die sagen, das braucht doch kein Mensch. Wenn ich kein Fleisch essen will, warum soll ich denn so ein doofes Fleischersatzprodukt nehmen? Nee, Kinder, falsch gedacht. Das ist ja so, dass Fleischprodukte eine 1000 Jahre bewährte Geschichte sind. Ne? Warum sollte man diese 1000 Jahre Erfahrung wegwerfen, nur wenn man aufs Fleisch verzichten kann? Man kann das mit Fleischersatzprodukten machen. In Amerika frisst man jeden Tag Hamburger. Das ist ja nicht umsonst. Ne? Warum sollte man sagen, ich esse jetzt keine Hamburger mehr, weil ich kein Fleisch essen will? Nee, ich will auch einen geilen Hamburger essen. Soll nur kein Fleisch drin sein. So muss man die Sache sehen.
Ja, das stimmt.
Und das haben wir zumindest immer so gesehen. Und wir haben immer auf der Suche nach den geilen Fleischersatzprodukten. Wir hatten sogar mal die Stadionbratwurst von Holstein Kiel, war vegan. Ne? Und die war von uns. Ne? Mhm. Weil der Typ, der dieses Catering da gemacht hat, der hat alle Fleischersatzprodukte, die in Wurstform gegeneinander probiert. Und wir haben halt mit unserer veganen Bratwurst gewonnen. Und das war dann die Stadionbratwurst bei Holstein Kiel eine ganze Weile lang. Also neben einer richtigen Fleischwurst. Mhm. Der hat nicht nur vegan, aber der Veganer hat gesagt, probieren wir es mal aus. Also, und hatte dann fast 25% der Bratwürste waren dann vegan. Ne? Und warum sollte man beim Fußballspiel auf eine Bratwurst verzichten, wenn man kein Fleisch essen will? Völliger Blödsinn. Völlige falsche Herangehensweise. Wo wir unsere erste, bei uns Hacking Party, wir hatten immer so jedes Jahr so eine Party gemacht haben, haben wir eine vegane Bolognese gemacht. Ne? Mhm. Und die haben wir auch dran geschrieben, vegane Bolognese, aber die Leute gehen ja nicht hin und gucken, was es da zu essen gibt. Das ist eine Party, ne? Die holen sich was. Und wie viele Leute hinterher zu mir gekommen sind und haben gesagt, boah, ey, Bolognese, da kann ich mich aber echt doof fressen, also, weil die so geil geschmeckt hat. Ne? Und so, ja, und dann auch vegan. Nö, echt? Nö, echt? Nö. Ja, ja. Und das ist eigentlich so, wie man damit umgehen sollte. Man sollte jetzt nicht sagen, das ist ein veganes Essen, sondern man sollte ein geiles Essen kochen und wenn es dann noch zufällig vegan ist oder wenn es vegan oder vegetarisch ist, umso besser. Und da sollte eigentlich der Weg hingehen, meines Erachtens nach.
Zum Schluss würde ich jetzt gerne noch mal wissen, was ist denn euer Lieblingsgericht? Was esst ihr denn gerne? Eins bitte. Schwer, ich weiß.
Hühnersuppe.
Ja, ist doch okay.
Ja, also wenn ich gefragt werde, was möchtest du heute Abend essen, sage ich mittlerweile einmal die Woche schon Hühnersuppe.
Ja.
Ja. Okay, jetzt widerspreche ich.
Ein.
Ja, ich widerspreche mir nur selber, weil du hast mich am Anfang gefragt, weiße Trüffel oder schwarze Trüffel.
Ja.
Schwarze Trüffel, deswegen, weil die einfach viel, viel mehr Einsatzbereich haben. Ne? Also schwarzer Trüffel ist ein Trüffel für Köche und weißer Trüffel ist ein Trüffel für Kellner. Den kannst du nur hinterher drauf machen. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt schlechter. Und mein Lieblingsgericht aller Zeiten, schon 100-mal zitiert, ist Kartoffelpüree, Spinat, Spiegelei, weiße Trüffel obendrauf. Das ist mein Leibgericht. Und am allerbesten, wenn Eckhard Witzigmann das für mich kocht. Es ist sein Rezept und ich habe es einmal von ihm essen dürfen.
Soweit bin ich noch nicht. Mein Vater hat mich in Bescheidenheit großgezogen. Das spürt man an der Hühnersuppe. Nicht, dass ich was gegen schwarze Trüffel habe. Das ist by the way auch mein Lieblingstrüffel, aber.
Kommt dann noch wahrscheinlich so für Apfel.
Genau, Hühnersuppe mit Trüffel. Mit ganzen Trüffeln drin.
Von Eckhard Witzigmann.
Genau. Eckhard.
Super, dann herzlichen Dank, dass ihr heute Teil unserer Episode wart. Ralf Bos und Thalia Bos oder Thalia?
Thalia.
Thalia, genau. Entschuldigung.
Aber ich kenne alle Varianten und ich höre auf alle.
Okay, trotzdem Thalia Bos. Wir sind heute im Hotel Kronenschösschen in einem wirklich sehr, sehr schönen Zimmer. Danken da Johanna Ulrich nochmal dafür und vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß heute auf dem Rheingau Wein- und Gourmet-Festival.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, vielen Dank auch an dich, Johanna. Es war ganz toll hier.
Bis dann.
Bye, bye.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza. Ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Yeehaw!